Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Der 10.12.2024. Und nein, heute ist kein Wonday-Spezial. Heute ist eine reguläre Segelreporter-Podcast-Folge mit vielen Themen. Ich nehme sie mal vorweg. Wir sprechen erstmal über, also ganz kurz über die Wonday, über was das eigentlich bedeutet, einen Wonday-Podcast zu machen. Und wir sprechen über traurige Sachen. Es gab ja, muss man sagen, drei Todesfälle, also zwei Fälle mit drei Toten auf See. Wir sprechen ganz kurz über den SailGP. Wir sprechen über das Tamagotchi des Segelns, die Virtual Regatta, die wir, Carsten und ich, mitmachen und wo ich Carsten sage. Er lacht schon im Hintergrund. Hallo Carsten. Mm. Der Podcast.
Hi.
Carsten
Kemmel.
Ja.
Ja,
na? Schön.
Moin. Hi.
Hast du es einrichten können wieder, ne? Unsere regelmäßigen Treffen.
Doch, einen haben wir ja verpasst, oder? Von unserem regelmäßigen Podcast. Ich komme schon ganz durcheinander.
Letzte Woche, wir hängen eine Woche hinterher, weil ich letzte Woche verhindert war. Mhm. Ich war in Wesel bei einem Vortrag von Helge. Helge ist unserem Partner, Helge von der Linden, der in dessen Verein, dem Yachtclub Wesel, super Location, muss man sagen, total geiler, geiles Gebäude überm Rhein, viele Boote noch drin, ganz anderes Bild als hier in der Ostsee. Und habe dann Vortrag gehalten, war dann tagsüber auch bei von der Linden und bin mit Helge da durch seine heiligen Hallen gegangen. Und normalerweise machen wir immer das, kann man jetzt gleich festlegen, wir machen ja immer diesen Tipp der Woche. Ich bin mit Helge da ins Gespräch gekommen über Antifouling, weil ich ja mein Boot nach in die Schlei geholt habe. Also auf der Havel war Antifouling egal. Da kannst du auch Nutella dran schmieren. Da kommt auch nichts irgendwie. Da ist, hast du keinen Bewuchs. Ich musste nicht mal kärchen. Aber jetzt so auf der Schlei, Ostsee, da kennen ja alle, da hast du echt Pockenhausen und Muschelhausen immer unterm Boot. Und da hat Helge ziemlich interessante Sachen gesagt. Und ich stelle mir immer für den Tipp der Woche eine Frage. Und die beantwortet er dann, das sind meist so, weiß nicht, 2 Minuten. Diesmal zum Thema Antifouling hat Helge echt viel erzählt. Und da machen wir jetzt nicht den Tipp der Woche draus, sondern, liebe Hörer, bleibt dran, wenn ihr Interesse habt an guten Tipps für Antifouling, weil die stellt Helge, gibt die am Ende dieser Folge. So, und deshalb, weil ich nicht da war und weil wir ja auch immer diese, alle 2 Tage diese Wonday-Spezial-Podcasts machen, sind wir eine Woche im Hintertreffen, holen das aber wieder rein, weil wir nochmal einen Jahresrückblick machen. Ne?
Ja, sollten wir machen, denn klassisch. Können wir mal machen. Genau, erste Weihnachten, das war im Podcast feiern. Das macht man doch so vor Weihnachten, ne? Diese Rückblicke. Eigentlich nerven sie manchmal, mal gucken, ob es bei uns auch so ist.
Ja gut, wir haben nicht Thomas Gottschalk da, der das moderiert.
Das ist nee, aber fast.
Meines Erachtens hilft das schon mal. Und ja, müssen wir mal gucken, wann wir mal einen Tag finden, um das zu machen, aber das werden wir mit Sicherheit kriegen. Die Tage sind schon im Moment sehr voll. Ne? Wie sieht denn, um mal so aus dem Leben eines oder von Wassersportschreibenden oder Recherchierenden und Publizierenden zu sprechen, wie sieht denn dein Tag im Moment aus? Es ist heftig, ne?
Ja, es ist ziemlich lang, muss ich sagen. Klar, mit Segelreporter, ich meine, unser Hauptgeschäft oder mein Hauptgeschäft ist ja, neben dem Podcast, klar, die Segelreporter-Seite zu bestücken. Und vielen Dank an dieser Stelle auch an die ganzen vielen Mitglieder, die helfen. Und das ist ja das eigentliche Geschäftsmodell auch von Segelreporter, wieso das auch alles machen kann, wieso ich es auch machen kann. Und naja, den Menschen fühle ich mich natürlich verpflichtet, dass die Inhalte aufzuschreiben, zu recherchieren. Und klar, ein Großteil hängt natürlich mit der Wonday Globe zusammen. Das ist jetzt gerade einfach das Thema da. Da erreicht man auch besonders viele Menschen mit, und zwar dann eben auch nicht nur Regatta Hardcore, sondern es geht wirklich dann durch die Bank alle Regatta interessierten Menschen. Auch ganz viele Nichtsegler sind irgendwie dabei, die auf unsere Seite stoßen, und ja, dem muss man bedienen in dem Sinn, aber es macht mir natürlich auch mega Spaß, weil klar, vernetzt mit über irgendwelche WhatsApp-Gruppen und dann sitzt du doch mal kurz auf der Couch abends und dann bricht dem Kollegen Simon dann das Foil, dann musst du auch natürlich schnell was gemacht. Also es ist natürlich irgendwie auch spannend, weil man ganz nah dran ist, so an diesem ganzen News-Geschehen, was ja sonst beim Segelbereich ist, ist jetzt nicht so wichtig, ob jetzt irgendwer irgendwo untergeht, sag ich mal, und dann will man sofort drauf gestoßen werden und sofort was erklärt haben. Aber das ist jetzt halt ein bisschen viel. Aber es ist mega spannend, mega kribbelnd und ja, und die und der Erfolg oder beziehungsweise die, das Interesse der Leser, der gibt einem natürlich da recht.
Ja, es ist irre, finde ich auch so von meiner Erfahrung her, wie viele Leute, die eigentlich gar nichts mit Segeln zu tun haben, sich für diese Regatta interessieren. Also übrigens auch anfangs wohl, glaube ich, nur für Boris Herrmann, jetzt aber auch nicht nur, weil wir haben im letzten Segelreporter-Podcast in dem Vendée-Spezial drüber gesprochen. Da habe ich ja erzählt, wie Boris da an den Kerguelen vorbei oder Le Creuset war das vorbei segelt.
Creuset, ja, genau.
Creuset, genau. Und dann mit Funk, per Funk mit dieser Forschungsstation da spricht. Ja. Und ich dieses Abenteuergefühl so ist dadurch so transportiert worden. Und ich glaube, das haben auch viele wirklich Nicht-Segler und Nicht-Boris-Herrmann-Fans, die einfach das faszinierend finden, was die Frauen und Männer da treiben und machen. Also das ist schon... und ja, und das ist natürlich beeinflusst natürlich unser Tagesgeschäft. Also ich mache ja auch für Segelreporter. Ich habe heute diese Kolumne geschrieben wieder für Freitag, eine sehr lustige. Und dann, ich habe ja so meinen normalen Tagesablauf, also ich weiß nicht, vormittags mache ich immer, ich mache ja seit irgendwie Juni diese Facebook-Seite, das schreibe ich ja echt schon lange für das Skipper-Portal des ADAC und wir haben ja seit Juni auch die Facebook-Page und da, die mache ich mehr oder weniger als Content-Friedel und mache Videos und Grafiken und Fotos und bla und das mache ich immer jeden Tag und ich merke, dass ich dafür länger brauche, weil ich ja zwischendurch auch immer am Tracker sitze.
Über Tracker gucken, alle ja, 4 Stunden, dieser komische Rhythmus, ne? Ja,
ja, nicht nur das, also wir kommen ja gleich, warum man immer noch auf einen anderen Tracker guckt, aber man guckt ja auch dann zwischendurch nicht nur alle 4 Stunden auf den Tracker, sondern ich gucke auch immer, ich gehe dann immer auf die Vendée-App und guck in den News, ob wieder irgendwas passiert ist.
Ja. Ja.
Und es ist ja oft genug so, dass du dann sagst so, was, wie Sebastian Simon ist jetzt das Foil abgebrochen. Also man ist im Kopf immer irgendwie dabei oder ich schreibe jetzt gerade, wie abgesehen davon, dass unser Sohn gerade zu Hause ist, weil der war gerade krank und jetzt sind irgendwie alle krank und wir haben gesagt, wir haben keinen Bock, jetzt irgendwie nochmal die Keimhölle nach Hause zu holen und lassen ihn jetzt bis Weihnachten da und ich arbeite ja zu Hause, von daher habe ich den dann hier, aber der ist ganz cool, aber trotzdem, auch da muss ich sagen, so heute haben wir ein großes Lego-Projekt gehabt, haben einen Anleger für eine Fähre gebaut mit Lego. Ich habe aber zwischendurch...
Eine Spoiler-Fähre bestimmt?
Nee, der hat so ein von Peppa Pig das große Kreuzfahrtschiff, das ist aber jetzt für ihn, seit wir hier in Kiel wohnen, die Schwedenfähre.
Ach so.
Ja, und wir haben heute den großen Anleger gebaut mit also richtig Mobile Hub mit Busstation und Autorampen und alles.
Geil.
Und ich habe aber zwischendurch, merke ich so, dass der sagt, Papa, helf mir mal, weil ich gerade wieder irgendwie so einen Tracker in der Hand habe und die Vendée-App aufmache. Also es beschäftigt einen und ich habe ein Buchprojekt irgendwie am Laufen, was ich aber gesagt habe, ich mache das erst im Januar, wenn das irgendwie mal
jetzt
ein bisschen...
Danach, ne?
Ja, ich könnte jetzt, also jetzt da brauchst du mal wirklich so 3, 4, 5 Stunden, wo du eintauchst. Und das könnte ich allein wegen der Vendée und wegen der Virtual-Regatta, wo wir gleich drüber sprechen, nicht.
Genau. Ich finde gerade, ich gucke gerade auch nochmal, ich habe gescrollt gerade durch unsere Segelreporter-Themen oder da fällt mir gerade das heutige Aufmacherbild. Ich meine, und dabei kommt mir das Thema nochmal hoch. Also was für Menschen da mitsegeln, ne? Und das ist ja auch so ein Thema. Also das ist nicht nur die Geschichten, wenn irgendwas kaputt geht oder nicht. Und heute haben wir eben über den, Michael hat über Arnaud Brossière geredet. Und da fiel mir nur ein.
Du kannst ihn nennen, wie du willst. Miku ist heute nicht da.
Stimmt. Ja. Außerdem haben wir ja festgestellt, dass es uns egal ist, oder?
Der Brossière. Das ist der Brossière, ne?
Der Brossière, genau.
Der Brossière.
Und da so ein Typ, der segelt ja eigentlich dahinterher, aber der ist mir nur aufgefallen, weil wir auch zusammen beim Warner Globe Start waren und dann war der an irgendeiner Häuserwand, war ein Porträt. Ich dachte, was haben sie denn da gemacht? Also irgendwelche, sag ich mal, traditionellen Frauen, die irgendwas durch die Gegend schleppen. Das war wohl offenbar die Vendée, die in dieser Region da recht bekannt. Naja, und dann stand er fett mit seinem Gesicht, überstrahlte alles. Da habe ich noch ein Foto gemacht von der Häuserwand. Und ja, und das, man weiß eben gar nicht, was steckt denn für ein Typ da eigentlich hinter? Und das finde ich schon spannend. Je mehr, natürlich konzentriert man sich gerade aus deutscher Sicht am ehesten auf Boris Herrmann. Das finde ich auch mega spannend. Wo schafft er es oder da vorne ranzukommen oder nicht? Fällt er zurück? Aber diese Einzelschicksale, diese Einzeltypen, jeder, der da mitfährt, hat ja irgendwie was zu sagen, hat was geleistet, schon ganz viel, um überhaupt an den Start zu kommen. Und das finde ich mega spannend. Wir hatten den Japaner schon, wir hatten den Chinesen, wir haben jetzt, wie gesagt, Arnaud, der eigentlich auf dem alten Schiff von Samantha Davis segelt und segelt aber, ja, nicht besonders gut. Aber wenn du jetzt denkst, normalerweise wird man da rüber scrollen. Ich fand das spannend. Das heute irgendwie zu lesen, was das eigentlich für ein Typ ist und wieso der jetzt schon seine fünfte Vendée Globe hintereinander fährt, wo er da immer eigentlich keine Chance hat, da vorne reinzufahren. Also ich finde das rein menschlich und porträtmäßig, alles Menschen, die quasi mit dem Segelsport da zu tun haben und noch viel tiefer natürlich in Frankreich als bei uns das Gros der Menschen. Und es hat schon einfach ganz viele Facetten und von ja Seemannschaft und kaputt und fahre ich durch den Sturm durch oder nicht, ja, bis zu Einzelschicksalen und Höhen und Tiefen. Also das ganze Leben auf dem Wasser spiegelt sich da wieder.
Wir müssen mal so eine Sonderfolge machen in dieser Vendée-Spezialgeschichte über so die wie nennt man das? Es gibt diese Glanzparaden, immer die stillen Stars aus Saudi-Arabien, immer so viele Spieler, die keiner kennt. Nee, aber so genau über diese Leute, die praktisch auch so ein Dennis van Weinberg oder sowas, die.
Ja, den habe ich auch noch. Wir haben ja meistens schon mal ein Porträt drüber geschrieben, dann lege ich mir den weg. Dachte, den müssen wir eigentlich auch noch mal machen. Der Belgier, ne? Ist das, glaube ich.
Der Belgier, genau. Ja, und der ist jetzt gerade von dem Xing Yun Shu überholt wurde. Also der ist nicht mehr. Ja, der ist irgendwie 36. und Dennis van Weinberg ist 37. Also ich frage mich nur, was treibt diese Leute an? Ich kann mir nicht vorstellen. Gut, bei dem Chinesen vielleicht schon, das ist ein riesiger Markt natürlich, der wird natürlich als gefeierter Held zurückkommen, aber so die anderen, die da so hinten mitfahren, oder auch, ja gut, ein Coleman, muss man sagen, ja, da kann man wahrscheinlich auch sagen, der macht sich da auch noch einen Namen und der verdient wahrscheinlich auch noch ein bisschen Geld damit. Ich glaube nicht, dass es viel ist, weil wenn man so sieht, ich bin ja wirklich ein totaler Fan von dem, also ich hole mir irgendwann Coleman Bettwäsche, aber der, ich meine, der hat so, weiß nicht, 11.000 Facebook-Follower, das ist jetzt auch nicht so viel, ja, also das ist jetzt keine Größenordnung, wo man sagt, wow, das ist so ein Megastar. Ich weiß nicht, wie es dann in Neuseeland ist, aber so, was die Leute antreibt und was die, wir haben ja schon über Pepper gesprochen, die irgendwie auf der, nach dieser ersten Vorbereitungsregatta auf Grund gelaufen ist, weil sie übermüdet war, weil sie nicht in den Hafen gefahren ist, um sich das Hafengeld zu sparen. Da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, was für Summen es da geht. Ist ja nicht so, dass die jetzt Millionärin wird, weil sie einmal um die Welt fährt. Was diese Leute antreibt, das finde ich, das müssen wir mal irgendwie noch mal tief recherchieren und da machen wir mal eine eigene Folge drüber.
Ja.
Das ist, glaube ich, wert, weil ich finde, alle, die da mitfahren, das ist, also die verdienen so meinen hohen Respekt. Also das ist echt.
Besonders vor dieser Range. Ich habe gerade eben einen Artikel gelesen, quasi zum Thema, was du sagst, verdienen und so. Und wenn man das hört, auch vor allem Rura, dann lächelt man manchmal so ein bisschen drüber. Und ich habe ja auch, haben wir auch letztens über den Schweizer ein Porträt geschrieben. Der fährt jetzt auch schon, ich glaube, seine dritte Vendée Globe, hat jetzt endlich das Boot von Hugo Boss, also von Alex Thoms, wo man dann, jetzt ballert er mal los, weil das ist eigentlich auf dem Papier echt ein gutes. Dann lese ich von dem, wie der eigentlich im Container genächtigt hat. Und ja, einfach nur eine Matratze reingelegt hat, also so auf niedrigstem Niveau, um das sich quasi diese Karriere auch zu ermöglichen, was da alles so hintersteckt. Und dass der jetzt, ja, ich habe schon gesagt, das ist für mich eine große Enttäuschung, wo er jetzt ist, würde den gerne, jetzt hat er endlich mal beim dritten Mal ein schnelles Boot, das muss er doch mal nach vorne wegsegeln mit. Aber wenn man das sieht, was das für ein Unterschied ist, also da die, also viele von diesen Rennstellen vorne, die, ich habe jetzt auch nur gelesen, Justine Metro, die bekommt 5.000 Euro Gehalt irgendwie im Monat.
5.000, Wahnsinn.
5.000, das ist ja schon viel, aber das wären einige da vorne, die wären.
Dann ist das, glaube ich, relativ wenig. Ja. Also,
ne? Ja, ja, okay, aber du weißt ja auch, ich weiß, dass ihre Schwester hat einen riesen Fass aufgemacht, weil sie beim America's Cup mitmachen sollte, beim Frauen-America's Cup im Team Alinghi, und dann hat sie gesagt, also das ist ja total gemein, wir als Frauen verdienen viel weniger als die Männer im Segelsport. Prinzipiell ist das ja auch ein gutes Thema, das gilt ja für ganz viele Sachen irgendwie in der Welt, wo das nicht gerecht ist, aber da war das jetzt dann auch ein bisschen schief, der Vergleich, weil Alinghi, das America's Cup Team, ist natürlich professionell aufgestellt gewesen. Frauen in Youth America's Cup war nicht professionell. Da sind ja alle, die haben da so ein bisschen irgendwie mitgemacht. Ist auch egal, aber wenn sie bei der Vendée Globe, dann hat eben die Schwester, also Justine jetzt, natürlich dann professionelles Projekt, hat einen professionellen Sponsor, ist in dem Bereich. Aber viele von den Top-Rennstellen, die sollen zweistellig im Monat verdienen, also die auch alle wirklich vorne sind. Also da gehört dann offenbar ja dann auch Boris zu. Ich weiß die genaue Zahlen, die hat er bisher auch so nicht veröffentlicht. Aber man kann davon
ausgehen, der hat ja eine Firma. Also, dabei ist.
Genau, das ist so muss man sich das vorstellen. Das ist auf der einen Seite sind diese großen Firmen, die quasi ihre Rennstelle haben, die da vorne wegfahren. Und auf der anderen Seite sind die im Container wohnen halt. Und aber trotzdem, und das ist halt so ein Riesengap, ist jetzt nicht wie in der Bundesliga, weiß ich nicht, Heidenheim und Bayern München oder Kiel und Bayern München sind ja nun auch Welten, aber die Welten sind dann eben doch nicht so weit auseinander wie bei dieser Vendée Globe, und da müsste man auch nochmal tiefer reingehen. Das macht wirklich eine ganze Folge irgendwie Sinn. Ja.
Ja, weil das sind ja auch so Gesamtkosten. Ich meine, das ist ja nicht nur Boris und das Boot, was so eine Firma irgendwie an den Trag reinholen muss, sondern ich meine, so ein Will Harris geht ja nun auch nicht für Mindestlohn jeden Morgen in den Betonbunker in Lorient. Ne?
Und die werden alle bezahlt, 50 Menschen.
Ja, ja, klar, das ist schon, schon was alles drumherum ist und so, das ist schon
klar.
Ja, und dann gibt's, das ist wahrscheinlich wirklich dieser Gap ist wahrscheinlich noch größer als so in der Fußball-Bundesliga, wenn du es vergleichst von den Summen. Ja. Weil genau, ich meine, in Heidenheim schläft keiner im Container. Mit Sicherheit nicht.
Nee, genau. Das ist halt eben auch schon erste Liga und auch, klar, die verdienen, ich meine auch zweite Liga, verdienen die Menschen Geld und
ja, auch die können auch dreimal warm essen am Tag in der zweiten Liga.
Wollte ich gerade sagen. Also es ist aber eben, ja, ich glaube, zweite Liga ist ja noch relativ ähnliches Niveau. Aber vom Besten zum Schlechtesten, es ist ja nicht nur das Geld Tore schießt, ist ja auch beim Segeln nicht nur so. Aber ja, das ist bei der Vendée Globe, da hast du eben nochmal einen Riesenunterschied, die einfach versuchen, an die Startlinie zu kommen. Das ist, wie du schon sagst, oder die Frage, warum machen die das? Ich habe heute mit einem Kumpel telefoniert, der sagte auch, irgendwie sprach man drüber, nächstes Jahr fährt er mit einem anderen Kumpel da irgendwo Richtung Patagonien unterwegs, er möchte einmal mal Kap Horn, das wird er wahrscheinlich sogar hinkriegen. Ich sag super, dann wirst du Kap Hornier. Nee, alles Quatsch, kriegst du eine Urkunde. Aber es ist einfach so ein Ziel. Ich habe auch einmal mal Marathon gemacht oder Leute, was ist denn noch so ein Ding? Einmal mal auf den Mount Everest steigen und so und einmal mal eine Vendée Globe, haben wir auch schon drüber gesprochen. Viel weniger Menschen haben diese Vendée Globe geschafft, als es je irgendwie auf den Mount Everest gestiegen sind. Also ich glaube, sowas spielt dann natürlich auch mit, dass das als so ein Ziel ist, dass wo es sich wirklich für lohnt, da ja alles mit Haut und Haaren.
Muss man wahrscheinlich wirklich so sehen, weil ich meine, so ein Everest, ich habe da irgendwie alle möglichen Bücher darüber gelesen. Mittlerweile hat sich auch Reinhold Messmann immer so drüber aufgeregt, das ist ja total verkommen.
Tourismus.
Kannst ja praktisch irgendwie, keine Ahnung, kannst du mittlerweile schon wahrscheinlich bei Opodo buchen. Und weil die haben alle Sauerstoff lassen und ich habe irgendwann eine Doku gesehen, wenn ich sie finde, verlinke ich sie mal, über diese Zelte, wo dann ein Kamin drin ist und so, das ist wirklich völlig schräg. Also wirklich, und dann haben halt jeder da 15 Sherpas, also das haben die alles nicht. Und man muss, und das ist, glaube ich, eine ganz gute, wohl gut bei dem Thema, kein schönes Wort, sondern kein passender Begriff ist. Es ist eine Überleitung zu einem traurigen Thema, weil man muss sagen, da, wo die Frauen und Männer da jetzt gerade rumsegeln, da ist ja auch nichts mehr, obwohl im Moment sind sie ja noch landnah, in Anführungsstrichen. Irgendwann ist ja auch so Point Nemo und da ist dann wirklich nichts mehr, wenn da was passiert. Die, und bei den Bedingungen, die da herrschen, die sind ja auch setzen sich schon auch extremen Gefahren aus, muss man einfach so sehen. Also siehe Escoffier vor 4 Jahren.
Ja.
Ein Wunder, dass noch nie was passiert ist. Ich hoffe, es bleibt so. Und wir hatten jetzt gerade, in der letzten Woche waren das, ne? Und denkst du auch so, hä, was ist das denn jetzt? Irgendwie in einem Tag 2 Meldungen oder in 2 Tagen 2? Von insgesamt 3 Toten auf See, einmal am Bodensee und einmal bei der Ark. Da muss man, auch da habe ich irgendwie, ich meine, es ist ja, was für eine Bandbreite, ja? Also,
ja.
Wir sprechen gerade über den Indischen Ozean, über den Southern Ocean, über Atlantik, was mittlerweile auch jeder sagt, so, naja, gut, das ist ja auch so eine Art Autobahn, gut ausgebaut mit der Ark und über den Bodensee. Aber es kann einen, natürlich, das muss man auch immer den Respekt vor der See behalten, es kann einem immer passieren, egal wo du bist. Also es gibt überall Fälle, wo es nicht gut ausgeht, ne? Und ich weiß nicht, ich würde mal anfangen, ich habe mich gefragt, weißt du da jetzt mehr? Ich habe da wirklich mal versucht zu recherchieren und finde es nichts raus. Bei der Ark, dieser Schwede, es hieß, angeblich hätte er eine Weste getragen mit AIS. Da frage ich mich, warum haben die den nicht gefunden? Weißt du da irgendwas?
Nee, das war tatsächlich der Stand. Das kam relativ schnell von den Organisatoren, auch ein Statement zu dem Thema, weil das natürlich rumgeht. Und es mussten ja auch, das war ja mit eins der Boote, das ganz vorne lag. Und dann wurden die umliegenden Boote auch angemorst und gesagt, Leute, helft mal bei der Suche. Und dann, genau, hieß es, also die Suche war ja dann doch so, dass es sich gelohnt hat. Und in dem Sinne, weil der eben eigentlich so ein Tracker angehabt haben soll. Und deshalb kam dann aber auch nie eine Meldung darüber, haben wir das Signal verloren und haben es gar nicht gesehen.
Der ist auch nicht gefunden worden, oder?
Nee, es war relativ schnell. Ich weiß, der Call kam relativ schnell. Suche ist abgebrochen, klar, wenn es dann dunkel wird. War dann wohl nicht mal so einfach. Und außerdem waren die Bedingungen wohl da ziemlich hart. Du kannst jetzt auch nicht der von den Seglern. Also es ist ja dann eher so, dass die, das war so weit weg auch, du sprachst eben von Point Nemo, das war fast so der Point Nemo des Atlantiks, wirklich mitten drauf, da auch außerhalb von irgendwelchen Flugzeugranges oder wo man mal eben hinfliegt, sondern das heißt, das ist ja eigentlich auch die Idee der AAC, also Atlantic Rally for Cruisers, quasi mit so einem Sicherheitsnetz darüber zu fahren. Also es sind nicht unbedingt die Top, deshalb steht das R in ARC extra nicht für Regatta, sondern Rallye, weil es eigentlich nicht so eine Regatta-Nummer sein sollte. Es gibt inzwischen seit wenigen Jahren auch so eine Racer-Division, in dem dieses Boot auch mitgesegelt ist.
Ist eine alte Volvo.
Genau, Volvo 70 war das. Ja. Genau, als damals noch Puma auch mitgesegelt ist, Telefonica Blue, Bo Becking ist damit, hat das Ding geskippert, auch um die Welt. Und die werden ja heutzutage mehr so professionell gesegelt, in dem Sinne, dass da es einen Eigner gibt, es gibt eine Stammcrew und dann werden Gäste mitgenommen. Und zwar gegen Bezahlung oder Firmen machen da ihre, so incentive-mäßig, nehmen Leute im Grunde mit. Also das kann man ja, gibt's ja häufiger diese Modelle gerade.
Olli macht doch Speed Sailing in
Stimmt.
Da durfte ich ja mal das große Glück mal mit der genau, ehemaligen erzählt, Ilburg genau. mitzusegeln.
Richtig, richtig, genau. Aber es ist natürlich Ostsee und ist, ich glaube, ja, weiß nicht, aber das ist dann der genau das gleiche Modell quasi jetzt auf der großen Etappe da über den Atlantik, was ja auch so ein Ding ist, wie du gerade eben sagtest oder wo wir drüber sprachen. Atlantik ist natürlich auch so ein Milestone, ne, den man mal sich mal gönnen möchte oder was man mal erreichen möchte. Und ja, und da gehörte, das war dann eben ein schwedischer Unternehmer, wenn ich das richtig verstanden habe, der eigentlich jetzt auch kein, aber eben nicht zur Stammkuh gehörte, sondern zahlender Gast war. Ja, aber wir wissen auch, klar, das kann ja irgendwie passieren, das kann immer passieren und in dem Fall eigentlich solche Crews, die sind, das ist deren Geschäftsmodell, das sie eine Sicherheit eben für solche Gäste halt auch so ein Sicherheitsnetz bereitstellen, dass alles an Bord ist eben. Deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der da, weiß ich nicht, in Badehose rumgehüpft ist und plötzlich weg war, sondern das ist bei bestimmten Bedingungen sind das, ist da Ölzeug und sicherheitstechnisch müssen die auf dem neuesten Stand sein. Dafür steht auch die ARC als Veranstaltung selber. Und insofern haben sie jetzt da auch genutzt, eben das Sicherheitsnetz der folgenden Boote. Also alle waren dann dafür dazu aufgerufen, die Skipper, die, also wie gesagt, die sind relativ vorne im Feld gefahren, als das passiert ist. Und alle, die jetzt dahinter kommen, sollen eben Ausschau halten. Wird genau gesagt, wo das Suchgebiet ist. Und bitte den Kurs ändern dahin. Ja, aber ist bisher keine Erfolgsmeldung.
Ja, es kam wenig raus, finde ich. Mhm. Das weiß ich nicht, es gibt ja manchmal so Verschwiegenheitserklärungen oder warum man nichts sagt, gibt es ja auch Gründe. Ja. Mhm. Ich fand nur komisch, also wie gesagt, wenn du so eine Weste hast, die ein AIS-Signal sendet, dann verstehe ich die Suche nicht. Ich meine, kann natürlich sein, dass aus der Weste rausgerutscht ist. Da würde jetzt, da habe ich mit Benjamin Bernhard von Sikuma mit Olivier ganz oft darüber gesprochen, mit diesen Schrittgurten. Das musste ich auch immer Leute erklären. Das ist ja, boah, das ist kein Schrittgurt.
Ja.
Dann kannst du die Weste auch fast weglassen. Ja, weil du, wenn du da reinfliegst, du flutschst da unten durch. Also du rutschst raus. Also deshalb immer diesen Schrittgurt ummachen. Aber jetzt ist man natürlich schon wieder auf hochspekulativer Ebene. Man weiß noch nicht, ich kann mir nur, ich weiß auch nicht, solche AIS-Sender, die senden auch nicht nur eine Stunde, die können das schon. Warum man dann nachts abbricht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der da mit so einer Weste unterwegs war. Jetzt egal, ob es jetzt schuldhaft ist oder es gibt ja tausend Szenarien, die passieren können.
Ja.
Und es ist auf jeden Fall traurig. Obwohl man sagen muss auch, die Masse an Menschen und Booten, die da jedes Jahr rübergehen, da passiert extrem wenig. Also extrem wenig. Das ist ist so, ich weiß nicht, oder man.
Dafür steht die ARC ja auch.
Genau.
Also deshalb, klar, gehen da auch schon mal Schiffe, ich weiß nicht, immer mal wieder geschehen, aber allein dafür, dass so viele Boote da irgendwie rüberfahren und genau das eben nutzen. Und das ist auch der Erfolg der ARC, muss man ja sagen. Also ist ja dann weniger die Regatta als die Community. Also ich habe ja auch immer früher mal Reportagen geschrieben, wo ich dann wo ich Crews quasi beim Startpunkt, mit denen habe ich Interviews geführt und dann eben auch im Ziel in der Karibik und nach dem Motto, wie war es denn eigentlich für euch oder um so ein bisschen zu sehen, da mal reinzureden, das waren ja Familiencrews, das waren Freunde, die sich zusammen, die danach oft dann auch weiter ihre eigene Weltumsegelung machen, die das so als Startpunkt nehmen, um dann ihr Leben, ihr Aussteigerleben, aber im Endeffekt häufig dann auch Leute, die ja quasi im Rentenalter sich dann das gönnen und aber am Anfang noch nicht so richtig wissen, wie sie es machen, weil da gibt's ja auch drumherum bei der ARC gibt's dann Schulungen, es gibt Unterrichte mit wie navigiert man, also das gesamte Programm kannst du ja da buchen und das ist eigentlich für den Segelsport perfekt und weil man sich sonst auf eigene Faust tut man sich schon schwerer da irgendwie rüber zu fahren und da weißt du aber genau auf welchem Niveau heutzutage eben eigentlich so eine solche Rettungsmaßnahmen oder diese Sender und was es da alles gibt und noch und nöcher. Das ist schon, wir haben ja auch schon ganz viele positive Fälle gesehen. Wir haben eben über Escoffier gesprochen, wie der letztes Jahr da gefunden wurde, ne? Oder bei der Golden Globe Race, wo ja auch Kirsten Neuschäfer hat doch auch einen Kollegen da aus dem Wasser gezogen, der um die Welt mit ihr, einer von ihren Konkurrenten. Also völlig irre, wie das eigentlich auch funktioniert, aber in dem Fall, ja, ist irgendwas schiefgelaufen, hast du schon recht.
Ja, ja, und dann haben wir die Sache auf dem Bodensee, die hat mich noch relativ stark betroffen gemacht, komme ich gleich zu. Das ist auch tragisch. Ich habe halt immer das Ding, so habt ihr eigentlich eine Weste getragen, aber das ist, glaube ich, bei 8 Grad und ich glaube, auf dem Bodensee zu der Zeit ist auch nicht so viel los. Ist es dann auch irgendwann, glaube ich, egal, die sind ja auch mehr oder weniger zusammengefunden worden, erst einen Tag später, ne?
Ja, da habe ich tatsächlich, ich gucke gerade auch nochmal auf dieses Bild. Am Anfang dachte man, okay, sieht ein gekentertes Boot, das ist ja jetzt noch kein Kielboot, und dann denkst du, hä, wieso richten die das nicht wieder auf? Weil eine Jolle, klar, Laser oder was auch immer, dann kennt das es, ist kein Problem. Es war kalt, wenn es ins Wasser fällt, auch bei so einem Wind, aber dann richtet es das wieder auf. Aber das ist eben ein 15er Jollenkreuzer, und wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt oder auch hört in die Klasse, ich habe gerade auch in der Contender-Klasse, oder ich war letztens in Steinhude, das ist ja so das Revier, wo Jollenkreuzer aktiv sind, oder auch Dümmersee, aber eben offenbar auch am Bodensee. Das sind wunderschöne Boote, total tolle Holzboote, die auch krass schnell sind, aber eben gerade mit so einem Spinnaker echt übertakelt sind. Und die kriegst du einfach nicht mehr aufgerichtet, habe ich jetzt auch so gehört. Also ich meine, Steinhude oder Dümmer, das weiß, da ist eben die Wassertiefe gar nicht so hoch, dass sie durchkentern. Am Bodensee ist das eben schon. Aber wenn das Ding eben platt durchgekentert am Wasser liegt, ich guck mir auch immer an, normalerweise brauchst du dann, man weiß nicht, kennst du ja auch, wenn du auf einer, wo sitzt und bist dann da mal so gekentert auf so einer Jolle, auf dem umgekehrten Boot, dann musst du dich ja irgendwie mit den Füßen irgendwo dran festhalten, ja, und dann am Schwert runterdrucken zu können. Ich sehe da gar nicht so eine richtige Leiste. Genau, so eine Leiste, wo man mit den Füßen so überhaupt Stand oder Halt finden kann. Und dann erzählt das auch jemand.
Das ist ja auch ein bisschen größer als eine Jolle, ne? Also auch wenn sie Jollenkreuzer heißen, das sind ja auch dann schon, wenn du da dranhängst, ist das schon ein ganz schöner Eimer, so ein Teil.
Definitiv. Und wenn du diese Spinnaker gesehen hast, die da setzen, das sind ja richtig große Dinger. Da hängt das dann alles, ich glaube oder ich befürchte, da kam jetzt auch nicht so viel rum, dass sie tatsächlich unter Spinnaker gekentert sind. Anders kann ich es mir gar nicht vorstellen, weil ich habe mir nochmal den Windwinkel da angeguckt und es soll wirklich, was ist das, Nordostwind, was du normalerweise auch nicht so oft hast, in Deutschland, sag ich mal, meistens ist ja eher Westwind. Das muss wohl perfekte Windbedingungen gewesen sein, um genau von dem, ich glaube Fischbach war das, einmal quer rüber zum Start, die sind ja gar nicht während der Regatta gekentert, sondern sind sind angefahren Richtung Konstanz, wo dann der Start erfolgen soll. Dann hast du genau diesen Spinnaker setzen können. Ein riesiges Ding, was aber handelbar ist. Ist ja nicht so, dass diese Pegelkreuzer nicht zum funktionieren.
Und macht ja auch Sinn, wenn du zu so einer Regatta fährst, das Ding dann nochmal hochzuziehen irgendwie, um dich fit zu machen. Ja klar, machst du natürlich.
Natürlich, genau.
Kann man jetzt, habe ich auch irgendwo gelesen, ja, warum machen die das dann auch? Warum heizen die da so rüber? Ich meine, die Regatta war noch gar nicht. Ja gut, machst du halt. Klar, wenn es natürlich, wenn diese Kenterung bei der Regatta selber passiert wäre, wären natürlich Boote in der Nähe gewesen, um zu helfen.
Aber das ist die Frage.
Ja, genau. Aber das ist,
wobei, da sind ja auch andere rübergefahren, parallel, die haben ja auch gesehen, also es gibt ja wohl dann auch Augenzeugen, die gesagt haben, ja, die haben wohl die auch mit Unterspiegel gesehen, was nicht heißt, dass sie in dem Moment der Kenterung auch den spielen, aber ist schon, schon relativ wahrscheinlich. Aber das würde ja heißen, immer, wieso sollen die den Spiel nicht setzen? Die segeln da zu zweit. Ich weiß, dass man da relativ schwergewichtig sein muss, um dieses Boot zu beherrschen, also auch an der Kreuz, weil dann große Genua dran ist. Aber ja, und die kennt dann eben auch, weiß man auch, wobei die krass formstabil sind und auch das beherrschbar ist, aber ist schon eine echte Arbeit. Aber ja, du kriegst es dann, kommst du eben wohl an die Grenzen, wenn du das eben dann wirklich nicht mehr aufgerichtet. Und offenbar, ich könnte es mir jetzt auch nur, man stellt sich das immer vor, ich meine, wenn die im Wasser gelandet sind, dann müssen die ja irgendwie da am Schwert vielleicht auch gehangen haben, aber man kann sich da auch nicht so richtig drauf halten, ob sie dann da abgerutscht sind. Ach Gott, das, also diese
Man will es
Phase, das
nicht
will man
wissen,
sich gar
nein,
nicht
Horror,
vorstellen,
Horror.
ne? Ja.
Mich hat das halt so auch nochmal so, also sowieso geschockt. Also ich finde das sowieso schlimm, aber ich komme da immer ins Grübeln, weil ich ja nun selber auch ein Jollenkreuz habe, ein 20er aus Stahl, also gar nicht zu vergleichen. Aber ist auch mal viel Regatta gefahren früher, also so ein schnelles Schiffchen. Und einem dann bewusst wird, ja, deine Karre kann kentern, wenn du da zu viel Druck drauf kriegst. Das wäre mir jetzt ganz ehrlich vor, weiß nicht, 15 Jahren oder vor 10 Jahren egal gewesen, weil dann hätte ich gesagt, gut, wenn die Karre jetzt so absäuft, dann nehme ich halt mein Zeug und gehe nach Hause. Ja, das ist jetzt ernsthaft, das ist jetzt irgendwie mit Kind und Frau und so, ist das schon was anderes. Ich mache zum Beispiel, das wird mir keiner
Natürlich.
glauben, ich mache gerade hier von unserem gemeinsamen alten Kumpel und meinem besten ältesten Freund Jochen Luke. Der macht ja diese Ausbildungs-Apps, die echt ganz cool sind, Skipper-App und SBF-Videokurs, und der hat auch einen Funkscheinkurs da drin, und den mache ich gerade, weil ich meinen Funkschein mache, weil ich nämlich eine Handfunke auf dem Boot haben will, wenn was passiert. Ja, es ist halt so.
Was
Ich habe
reicht?
mal, so um das zu dokumentieren, damals für den ADAC habe ich so ein DGZS-Online-Seminar mitgebracht, und die haben gesagt, also es gibt zwei große Probleme bei diesen ganzen Bergungen. Das größte ist, das betrifft dann oft so Angler und so Leute, die mit dem Schlauchboot rausfahren, dass die Leute nicht wissen, wo sie sind. Die haben überhaupt keine Ahnung. Die rufen an, sie haben beim Boot sinkt, wo bist du denn? Ich weiß nicht, auf dem Wasser. Und das zweite ist, dass die nicht kommunizieren können, weil die kein Handy mehr haben. Weil die keine Handyverbindung mehr haben, weil die zu weit draußen sind. Und die haben zum Beispiel gesagt, holt euch eine Handfunke. Und da meinte jemand, ja, aber wenn man da keinen Funkschein hat, meinten die, ja gut, dann hast du halt keinen Funkschein, musst halt die Strafe in Kauf nehmen. Also wir dürfen das nicht empfehlen. Aber muss halt jeder selber wissen, ob er das macht oder nicht. Und um ehrlich zu sein, habe ich das früher auch gemacht. Ich hatte früher eine Funke da für einen Notfall, die habe ich nie benutzt. Aber gedacht, wenn mal ein Notfall ist, dann denke ich, Not kennt kein Gebot, dann kann ich wenigstens Hilfe holen. Jetzt will ich das alles sauber haben und mache das. Aber ich komme jetzt nochmal drauf. So mein Sicherheitsgefühl ist halt mit Kind wesentlich größer. Und wir waren am Sonntag hier um die Ecke in Eckernförde auf dem Weihnachtsmarkt, und dann meinte mein Sohn so, oh, das ist ja toll hier, der Hafen, können wir da mal mit Gisela hinfahren nächstes Jahr? Und da habe ich gesagt, ja klar. Und da habe ich das im Kopf und denke so, ich muss dann echt über die Ostsee fahren. Das ist jetzt echt nicht weit von, aber weißt du, was ich meine?
Von Schles, von der
Ja, wenn
Steier
einem
aus,
dann wieder bewusst
ne?
wird, mein Boot kann kentern, und Gisela ist, weiß nicht, die ist 8,30
Stimmt.
Meter lang und 2,29 Meter breit, die ist echt so eine ganz lange Zigarre. So formstabil ist sie nicht. Die hat schon eine Stabilität durch ihr Gewicht. Die wiegt auch, glaube ich, 1,8 Tonnen. Also ein Stahlboot wiegt ja ein bisschen mehr. Und natürlich fahre ich da keinen Spinnaker drauf oder sowas. Ich habe mehrere Segelsätze da. Ich werde da nächstes Jahr das kleine Vorsegel drauf machen. Das kann ich einrollen und ausrollen.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Das ist ja auch mal die Frage so bei Katamaranen, ne? Weil die sagen, okay, ist alles stabil, aber Katamarane können kentern, je nach Ausführung dann auch mal schneller, weniger schnell, mal schneller. Aber so wenn du einen Kiel drunter hast, ist das eben alles dann doch noch mal was anderes, auch ein anderes Gefühl. Deshalb mögen das viele Leute auch nicht. So kann ich auch nachvollziehen, dieses Sicherheitsgefühl. Aber ja, Jollenkreuzer ist dafür, hat dafür seine Stärken woanders, aber man muss dann einfach ja, überlegen, wie ob das Wetter und ob alles halt passt, ne? Also
Deshalb bin ich froh, auf
das
der
geht ja
Schlei zu sein
alles.
jetzt mit Kind. Das werde ich
Eben,
erstmal, glaube
das
ich,
macht ja Sinn, ja.
machen. Und wenn es mal das Wetter passt, dann kann man auch mal nach Mommerkrog rutschen oder nach Eckernförde. Das geht ja alles. Also ich würde jetzt wirklich nicht bei 4 Windstärken würde ich nicht Schleimünde verlassen. Das würde ich nie machen. Also auch wenn es nicht, wenn es eigentlich, wenn ich sagen würde, auch so geiler Wind zum Segeln da. Aber da würde ich auf der Schlei bleiben, weil ich weiß, da hast du schon ein bisschen Welle und man weiß es nie, dann verklemmt sich eine Schote und dann hast du den Salat. Und
Ja, du bist
mit
Wale,
Kind,
aber
also
du musst aber ein bisschen
ich würde auch die
nachdenken.
Touren, die ich gemacht habe, da mit der Variante würde ich nicht mit dem Kind machen. Auf gar keinen Fall.
Ja,
Also da hatte ich
ist
schon
was
meinem
anderes.
Hund gegenüber schlechtes Gewissen.
Ja.
Ist jetzt schwieriger Moment, aber wir müssen jetzt eigentlich eine Werbeeinblendung machen. Weißt du, was wir machen? wir machen diese Werbeanblendung für unseren Partner Sekuma nicht. Wir erwähnen die und wenn ihr Fragen habt zu Rettungswesten aller Art, ruft da an und vor allen Dingen tragt sie. Das kann ich. Ich habe mich so oft mit denen unterhalten. Ich will jetzt nicht sagen, dass die da die Fälle, über die wir gesprochen haben, keine getragen haben, aber tragt auf jeden Fall Westen. Es gibt auch Fälle, wo Leute das nicht überlebt haben bei Einbefor. Kann alles passieren. Also ich habe die jetzt echt immer an. Ich habe mich früher auch ein bisschen lustig drüber gemacht, aber ich habe sie wirklich immer an, weil ich in so vielen Gesprächen so viele Sachen gehört habe, die passieren können. Und deshalb erwähnen wir einfach Sekuma nochmal als tollen Partner, die für die Sicherheit da sind und wirklich einen guten Job machen. Ich lasse jetzt diese ganze Musikgedröse aus Respekt vor diesen Fällen, glaube ich, mal sein. Und ich denke mal, dass das so okay ist.
Vielleicht muss man noch dazu sagen, in dem Fall, das war auch schon drüber diskutiert, wow, haben jetzt gerade auf dem Bodensee, wurde da jetzt Westen getragen oder nicht, kann man gar nicht. Ich glaube nur, da spielt jetzt einfach in diesem speziellen Fall die Wassertemperatur eine große Rolle. Und ich kenne ja, bin relativ eng mit dieser Regatta verbunden, die ja nicht umsonst die Eiserne heißt, also verbunden in dem Sinne, dass wir am Anfang von Segelreporter, wir hatten immer einen Fan und auch einen Schreiber, der jedes Jahr eine schöne Geschichte über seine Erlebnisse von der Eisernen gemacht hat. Und ich musste nur dran denken, das ist eine wunderschöne, fröhliche Regatta. Da kommen teilweise über 200 Schiffe zusammen, so eine Abschlussregatta, das Ergebnis das Wichtige ist, sondern eigentlich der Spaß. Da wird sich teilweise verkleidet und zum Ende des Jahres irgendwie nochmal als Community da Spaß zusammen zu haben. Und das ist ja dann auch abgesagt worden diesem Todesfall oder diesem Unglück. Das wäre dann am nächsten Tag irgendwie passiert. Also wie gesagt, das war nur die Anfahrt zu dieser Regatta. Und das ist nachher, ist natürlich nochmal umso trauriger für die ganze Community da unten im Süden, wo es viele, viele, viele aktive Segler irgendwie gibt. Und ich habe dann auch Bilder gesehen, da wo das verkündet wurde und alle, klar, sehr betreten. Also diese Stimmung, das zieht einen schon mal runter. Und ich weiß eben auch, wie es anders sein kann. Das ist eigentlich eine tolle Veranstaltung, wo man zusammenkommt. Aber naja, wir wissen alles, kann immer irgendwas passieren. Da muss man jetzt ja auch nicht alles in Frage stellen.
Nee, fragt man sich auch so, was machst du so als Veranstalter? Ziehen wir das jetzt durch oder lassen wir es sein? Oder
kann ich mir so vorstellen. Nee, das ist ja jetzt auch so nicht Fragen, die Olympischen Spiele, ne, sondern das waren jetzt irgendwie gesagt, die alle hängen da zusammen, das kann man sich gut nachvollziehen, dass da jetzt keine Stimmung mehr aufkommt. Das war der einzige oder ist der große Ziel, glaube ich, so einer Geschichte, da eigentlich mit guter Stimmung in Winter zu gehen. Und ja, das ist natürlich klar.
Das heißt, die Regatta fand nicht statt, oder wie? Weißt du das?
Nee,
die hat nicht stattgefunden. Ja, das ist, ich find's auch richtig in dem Fall. Also es gibt kein richtig und falsch, aber ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt bei der IRC mitsegeln würde und das erfahren würde, dass da einer ins Leben gekommen ist, und dann wäre ich in der Karibik, ich würde da jetzt nicht völlig unbeschwert, auch wenn ich damit nichts zu tun hätte, würde ich nicht total völlig unbeschwert ankommen, weil ich würde sagen, was für eine Scheiße.
Ja, aber da kannst du natürlich auch nicht, das ist ja nur mal wieder ein Beispiel, du kannst ja auch nicht sagen, okay, jetzt brechen wir die Regatta ab. Ich meine, die sind halt dann mitten
im schwierig. Atlantik.
Und, ne, egal, ob es willst, muss ja da irgendwie hin, und insofern konnte man das jetzt auch, also da ist schon, der Veranstalter hat das schon alles ganz okay gemacht, aber naja, man ist nie davor gefeit. Ich finde ja auch immer, solche Themen berichten wir auch drüber, um vielleicht so ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wo sind die Grenzen, wo muss man aufpassen. Das ist ja bei jedem Segler so, sei es bei einem Manöver, bei irgendwo weißt du ja auch, okay, da kann es jetzt vielleicht schwierig sein, und das ist, glaube ich, man muss ja jetzt nicht immer ängstlich und bedröppelt dann durchs Leben gehen, oder wenn man das nächste Mal auf dem Boot steigt, sondern einfach vielleicht ein bisschen bewusster, macht man ja vielleicht den einen oder anderen Handgriff, den einen Tritt auch, wo du bist, weil man weiß, also ich merke das ja an mir selbst, je lockerer man wird, wenn man quasi völlig unbeschwert durch die Gegend, wir sind auch öfter, man weiß nicht, haben unsere Trainings auf Mallorca gemacht, damals im Laser, wo das war noch zu Kaderzeiten, dann bist du bei Ablandung im Wind rausgeballert, bei irrem Wind, war auch gar nicht gedacht, mein Gott, war da jetzt irgendwie überhaupt ein Coach dann dabei? Und irgendwann bin ich, ich weiß nicht, auch nochmal nach Luf so gekentert, bei Vollgas rausgehämmert und dann, ja, normalerweise bist du ja beim Booten dabei, aber da, wenn Laser nach Luf kentert und bleibt so halb stehen, so dass der Baum quasi noch quasi nach oben zeigt, dann treibt dieses Schiff granatenschnell ab, weil es noch eine Fläche hat und eben nicht bremst einfach im Wasser. Und dann war das Ding plötzlich weg und trieb und halt. Und naja, es war dann ja eben doch ein Coach dabei, der hat das irgendwie gesehen und irgendwann hat er mich dann nochmal dahin gebracht. Aber da ist einmal bewusst, sag mal, was mache ich hier denn hier eigentlich? Also da überhaupt nicht drüber. Ich meine, klar, war man deutlich jünger, aber solche Situationen hat, glaube ich, jeder ja schon mal gehabt, wenn man, sagt mal, so ein bisschen unbedacht durch die Gegend geht. Das ist auch hilfreich bei vielen Sachen, weil dann passieren gar nicht so die Fehler, aber manchmal hilft es dann auch doch nochmal ein bisschen nachzudenken.
Habe ich letzte Woche, als ich aus Wesel zurückkam, morgens noch gedacht, so, ich denke ja manchmal nach, da fuhr ich irgendwie entspannt auf der rechten Spur und links, wir hatten ja lustigerweise auf dem Vortag mit jemandem gesprochen, der am nächsten Morgen nach Hamburg musste und der sagte, oh, ich habe keinen Bock da hochzufahren. Sagte, im Moment sind diese ganzen Handwerker Lieferwagen, die ballern immer so, weil die wollen fertig werden. Der ist selber Handwerker. Und mir ist das auf dem Hinweg schon aufgefallen. Ich meine, die kennt man ja eh, so ein Sprinter von keine Ahnung, von einer Baufirma, die linke Spur 160. Ja. Kennt man ja. Ja, ich habe so einen gesehen, in einen Unfall verwickelt, 300 Meter vor mir, fluchte auch einmal, ballerte hinter meinem Raumflug in die Leitplanke. Zum Glück ist nichts passiert. Ja. Es war die Windschutzscheibe flog von dem raus und alles war, die ganze Autobahn voller Brötchentüten. Ja, da habe ich auch gedacht, so, das ist aber das gleiche Thema. Das ist wie mit Segeln auch, weißt du, so, es geht immer gut und dann nicht. Niemand, der einen Unfall baut oder niemand, der kentert, also beim Kentern ist es anderes, aber niemand, der über Bord geht, rechnet da vorher mit. Weißt du, es kommt halt auf einmal und das, und für diesen Fall muss man halt irgendwie, also auf dem Boot irgendwie gewappnet sein und sich darauf einstellen und immer gucken, dass man solche Sachen immer für sich mitnimmt und sagt so, okay, so Väterchen Vorsicht an Bord ist kein schlechter Ratgeber. Ne?
Klar. Wobei, ich glaube, auf der anderen Seite ist ja mal, viele haben dann deshalb gesagt, oh, ihr macht uns immer Angst oder keine. Das ist ja dann auch der falsche Schluss. Also, dass man dann nur noch komplett, oh, da sterben ständig irgendwelche Leute oder fallen ins Wasser.
Nein, das passiert ist ja nun gar auch nicht. Ne?
Nein, gar nicht. Das ist dem nicht die Realität. Und natürlich gibt es so ein paar Sachen, die greift man dann irgendwie auch um es vielleicht noch sicherer zu machen. Natürlich ist es auch ein Interesse dahinter. Was ist da eigentlich passiert? Aber der Effekt ist ja eigentlich da, dass man da einfach, dass diese Sachen weniger passieren. Aber es hilft eben überhaupt nicht, komplett jetzt Angst vor dieser Art der Fortbewegung.
Nein, ich meinte auch mit väterlichen Vorsicht, meinte ich eigentlich nicht ängstlich zu sein, sondern ein Spruch, den man eh immer mitkriegt, also den man auch sehr früh lernt, dass man immer den nötigen Respekt vor der Sache hat. Also Respekt vor der See.
Respekt ist, glaube ich, das
Richtige. Genau, und sich immer bewusst ist, so auch egal bei welchen Bedingungen, hab Respekt. Also es ist, ne, die so, ich sage mal, die Ostsee kann echt eine grantige alte Frau mit haarigen Beinen werden, wenn sie das möchte. So, und die wir bleiben bei, wir sind ja ein jugendfreier Kanal. Wir bleiben bei Scheißthemen. um ehrlich zu sein. Ich sag mal meinen Eindruck vom SailGP. Ich habe es an dem Wochenende nicht sehen können, als es war. Wir haben gesagt, da reden wir länger drüber. Ich glaube, es geht relativ schnell, Leute. Ich sage meinen Eindruck, ich habe keinen, außer dass ich es in der Mediathek mir angeguckt habe und habe nach 10 Minuten ausgemacht, weil es mich ehrlich gesagt echt genervt hat. Und ich kann dir auch erklären, warum. Ich finde, bei so einer Serie sollte man schon. Ich habe jetzt nichts, also ich mag Nils Kaben total gern. Aber ich unterstelle dem mal, oder ich vermute mal, ganz vorsichtig gesagt, dass so diese, der segelt ja auch, dass, aber genau wie ich würde mir niemals, wenn mich das ZDF fragen würde, würdest du Moderation machen oder Kommentator beim SailGP, würde ich sagen, ich habe aber keine Ahnung von, ich kann dir, also bei der Speckregatta kappeln, da kann ich das machen, aber nicht beim SailGP. Und den Eindruck hatte ich. Ich habe das so verglichen mit, es gibt ja diese Fußball-Talks, so den Doppelpass zum Beispiel.
Ja.
Da frage ich mich immer, manchmal sitzt da so Matze Knopp oder Olli Pocher, sag ich, was machen die da? Also, so, ich will Fußballer hören, die sich da auch auskennen. Und Ich werde der Sache vielleicht nicht gerecht, vielleicht war es auch mein Eindruck nur, vielleicht hatte ich auch einen schlechten Tag, aber ich fand es schade. Ich hatte eine größere Erwartung, wenn das ZDF dabei ist, dass das medial super gemacht ist. Ich weiß gar nicht, wer es war, der da die Interviews geführt hat, die waren super. Aber aus dem Studio raus fand ich es, sagen wir es mal so, ist es ausbaufähig.
Ja, ehrlich gesagt, das hat mich auch jetzt lange bewegt. Ich wollte eigentlich eine längere Geschichte drüber schreiben, weil das war direkt das Wochenende nach dem Wohnen den Globstart. Das ging ja aber alles drunter und drüber. Und ich habe es mir mit großem Interesse angeguckt und war auch wirklich total happy, dass das ZDF da einstellt. Ist ja echt für, muss man mal sagen, für den deutschen Segelsport
Ja klar,
eine
super.
ganz tolle, tolle Sache, und man kann da auch viel erwarten. Die wollen ja auch, das ist ja nicht nur dieses eine Regatta, sondern die wollen die ganze nächste Saison dabei sein. Da guckt man sich das vielleicht auch ein bisschen kritischer an. Ich war auch total happy, weil man einfach mehr vom deutschen Boot ja auch gesehen hat während der Übertragung, weil die Deutschen natürlich einen anderen Fokus drauf haben und auch zwischen den Rennen, zwischen den Kurzrennen, ja, genau, Alex Ruder, der ja sonst auch viel Bundesliga kommentiert hat, hat dann die Interviews vor Ort gemacht. Das fand ich als sehr gut. Aber ich stimme dir zu. Ich habe mich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr geärgert als du, weil ich sehe da, guck da vielleicht ja eben teilweise auch ein bisschen anders drauf, wenn ich sehe dann Sachen, die, naja, die man gut kommentieren könnte. Nämlich so, ich weiß, direkt der erste Start, wo Nils dann eben auch sagte, ah, nee, das sieht gar nicht gut aus. Naja, und im Endeffekt waren die aber Zweiter. Das war ein richtig toller Start an Leef, der Startlinie, und die waren auf Platz 2 an der ersten Tonne. Und dann würde ich dann auch erwarten, und dann zu sagen, oh Mist, das habe ich gerade ein bisschen falsch gesehen oder so. Aber das kam dann irgendwie nicht. Ich will jetzt auch nicht auf Nils irgendwie ja, rummeckern. Das ist ja jetzt eine spezielle Geschichte. Ich glaube, oder sagen wir mal so, also ich verstehe nicht, wieso man sich da die Blöße gibt, ja, einfach keinen Experten dabei zu haben, weil das macht man im Fußball ja nun auch. Und wir hatten noch länger drüber gesprochen, über Tobi Stadewald bei den Olympischen Spielen.
Der
Das hat er
super war ja
wunderbar
total.
gemacht, ne? Das war, und das, der sieht das sowas natürlich. Und es gibt ja viel mehr junge, erfolgreiche Segler, die sowas auch im Studio machen könnten. Die
Ich fand auch Sunny
ganzen,
Boyke fand das alles gut erklärt. Also das
ja,
war so
das war alles. Genau, die wird das auch gut
ja.
sehen da, aber weißt du, dann geht's dann, aber es ist aber auch total schwierig. Ich meine, das war das zweite Problem direkt, war ich glaube ich auch im ersten Rennen, hieß es dann, ja, und dann sagst du, da siehst du ein Penalty aufploppen beim deutschen Team, und dann, ja, das haben wir jetzt aber nicht gesehen. Ich meine, jeder Experte hätte das gesehen, dass es da eine Überlappungssituation gab, unten rechts im Winkel, wo von der Übertragung, wo das deutsche Team war. Die sind halt einfach, das hat da irgendwie nicht gepasst, und dann gab es ein Penalty. Aber ja, ich will mich da jetzt auch gar nicht so groß dran aufhängen. Ich war jetzt ein bisschen enttäuscht, und vielleicht gibt es ja auch Nachbesserungsmöglichkeiten noch in der nächsten Saison. Einfach jemanden aus dem Olympiakader dazu nehmen, vielleicht eben auch am liebsten sogar Tobi, und dann den mit dazu nehmen und dann einfach bei Fragen, die eben gerade beim SailGP doch sehr schwierig manchmal zu beantworten sind, Regelgeschichten. Und da passiert halt ständig was. Es sind ja 12 Boote, und da geht es halt ganz viel um Regeln. Wer ist denn da jetzt nun eigentlich vor? Wer ist dahinter? Wirklich spannende Situationen, die das Spiel entscheiden in dem Sinne, wo einfach, ja, einfach dann eine Expertensicht im Grunde einfach total hilfreich wäre, um dieses Produkt besser zu verständlich zu machen. Und dann geht es eben nicht nur darum, der ist jetzt erster oder zweiter im Ziel. Egal. Aber ansonsten fand ich es
Das
wirklich toll. Ja.
muss ich sagen, das
Das
fand ich
war.
bei der Olympiade gut, bei Tobi Schade, weil ich bin ja, also weiß ja mittlerweile jeder, der uns zuhört, überhaupt kein Regatta-Experte. Und ich kenne mich da auch nicht aus, weil ich mich nicht sonderlich dafür interessiere. Außer ich sitze zu Hause auf dem Sofa und gucke mir irgendwie die olympischen
Ja,
Regatten an.
kann man ja
Und da ist
inzwischen.
es halt echt cool, wenn dir jemand erklärt, warum der Start da gerade so gut ist und warum
Genau.
sich das irgendwie nochmal. Das hat einem, finde ich, total geholfen. Trotz, dass die Bedingungen in Marseille total schwierig waren, wir haben darüber gesprochen, oft kein Wind und Startverschiebung oder gar kein Start oder so. Also es war ja wirklich schwierig. Aber ich fand es trotzdem gut zu gucken, weil man so viel erfahren hat. Das fand ich halt gut. Und das hat mir beim Cell-GP, ich bin jetzt auch kein erklärter Freund vom Cell-GP, aber das hat mir da wirklich, ganz kurz, da habe ich mich gefragt, so auch, wie du das wohl siehst, weil du verstehst ja viel mehr davon als ich.
Ja. Ja, ich habe auch bei dieser Rolle auch schon gemacht, aber ehrlich gesagt, okay, das ist ja gar nicht jetzt das Thema. Es ist, glaube ich, jeder, der, sag ich mal, auf einem höheren Niveau segelt, hat es vielleicht eben auch das nicht gemerkt. Nun muss man sagen, oder dem hat das nicht gefallen, möglicherweise. Und man muss aber auch sagen, klar, das ist eigentlich für eine breitere Zielgruppe gemacht, aber genau die will ja nun verstehen, warum die Deutschen jetzt da jetzt vorne sind, beim nächsten Mal eben hinten sind. Und ja, das ist einfach schade, ist eine Blöße. Ich meine, Alex Ruder kennt das ja eigentlich auch, der hat ganz lange, wie gesagt, auch Kieler Woche, aber auch war immer in dem Tross zusammen Bundesliga kommentiert, aber eben als Kommentator. Und dann gab es dann immer einen Experte daneben, der ihm das dann auch erklärt hat, weil der kann im Grunde auch nicht segeln, hat inzwischen viel darüber gelernt, aber der wird jetzt auch nicht sagen, okay, ich sag jetzt, woran hat's gelegen. Weil auf der anderen Seite fand ich das total cool, wie nah man jetzt dem deutschen Team ist, auch Erik Hall sofort direkt nach dem Rennen zu sehen und sofort zu interviewen. Der hat es ja dann quasi so ein bisschen im Nachhinein erzählt, ja, da war das schief und das war da. Also das ist schon eine tolle Chance und deutlich mehr, als man vorher hatte. Aber manchmal eben, wenn man parallel, ich hatte das dann auch laufen, den internationalen Stream, da sitzt das, die machen es ja vor, da machen es ja auch zwei, da ist Stevie Morrison, der ist auch 49er auf höchstem Niveau gesegelt, oder schon ein bisschen älter, aber der weiß genau, wo das da lang geht und seine Kollegin da eben auch, oder die drei, die das meistens da machen und naja, das ist schon schöne Schuhe, aber die haben natürlich nicht den Fokus auf das deutsche Team und da kann noch ganz viel mehr draus werden und weshalb wir drüber reden, ich glaube und hoffe eben, dass das nächstes Jahr wirklich ein gutes Ding wird, da steckt noch ganz viel drin und es kommt dann auch auf eine breitere Ebene dadurch, dass das ZDF jetzt überhaupt dabei ist, aber also alles, nichts für ungut.
Welche Regatta ich wirklich gut kommentieren kann, ist die Virtual Regatta.
Ja.
Man muss den Zuhörern sagen, wir hatten im Rahmen dieser Vendée Spezials, haben wir besprochen, dass wir mitsegeln. Miku wollte nicht, der hat da keinen Bock. Wir beiden haben gesagt, wir segeln mit und die Abmachung war, wir kaufen aber nichts.
Gar nicht, die habe ich nicht gehört.
Ich möchte das gerne zu Ende führen, Carsten. Wenn du jetzt noch weitersprichst, ich habe alle Folgen auf dem Rechner, ich könnte sie einspielen. Ich glaube, das möchtest du nicht. Wir haben gesagt, wir kaufen nicht. Dann hat Carsten den Start verpasst und der feine Herr ist eingestiegen unterhalb der, was war das, Kap Verden, ne? Hast du dich einwassern
Martinique
lassen?
Martinique irgendwo, oder? Oder Kap Verden?
Ne, Martinique, ja, du bist, ja. Genau.
Ach nee, Martinique ist ganz woanders.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Nisch hat schon Mauritius, diesen, Mauritius, das fehlte mir, genau.
Madeira.
Mauritius
ist wieder noch, ach Gott. Du hast in Geografie auch gar nicht aufgepasst.
Ja,
ne?
ja, Madeira. Alles mit M, da Mauritius.
Geometrie war das bei dir, ne? Du hast es mal verwechselt, ne? Ja, genau. Genau, Madeira einwassern lassen, schön, ne, der feine Herr, wo wir uns oben durch den Atlantik gekämpft haben, was echt kein Spaß war. Und dann denke ich so, wieso holt denn der so auf? Und dann erzählte er im Gespräch, in einem Vorgespräch, als wir über den Podcast gesprochen haben, nicht, er hätte nichts gekauft, nur diese 29,90, dieses Fullpack. Also du hast alles gekauft.
Das,
weißt du, was ich gemacht habe?
Das ist nicht
hab,
Fullpack.
Doch, nein, das ist 29,90 ist das volle Vendée-Pack. Du hast alle Segel, echt? Ja, genau. Und okay. Weißt du, was ich gemacht habe?
Nee.
Ich habe das auch gekauft.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Ja, klar, gleiche Voraussetzung, nachdem du das gesagt hast. Ja, und jetzt fahre ich dir davon gerade, ne? Wo bist du auf welchem Platz? Wollen wir die Plätze mal vergleichen?
Ja, ich bin auf jeden Fall ganz stolz unter 200.000. Ich weiß gar nicht, wo ich 180 bin ich jetzt. Ja, aber ich habe ja ganz hinten angefangen, zwei Tage hinter dir. Insofern, außerdem hast du gesagt, es wird 200 Euro kosten. Und dann habe ich gedacht, oh, wenn das 20 Euro kostet, dann ist es ja nur Autopilot. Nein. Ich verstehe auch gar nicht genau so, wie das tatsächlich funktioniert.
Du hast Autosales wahrscheinlich jetzt immer? Oder wechselst du die Segel automatisch? Nein. Also wechselst du die Segel
gesagt,
selber?
Nee, ich drück nur, ich mache nur mein Routing und dann hoffe ich, dass der schnell genug unterwegs ist. Aber ich muss sagen, zugeben, da ist jetzt nicht viel Können dabei. Ich gucke mir mal.
Nee, ist es auch nicht.
Das Routing ist ja das Ja, das Spannende oder beziehungsweise da, dann stellt er, glaube ich, alleine die Segel dann irgendwie ein und
Ach, du
ja.
setzt die Routen, machst diese Autoroute. Also, wo du so einen Punkt setzt, fahr mich dahin und dann
Ja.
berechnet der. Nee, das meine ich.
Naja, der
Ich mach das händisch.
Ja, du bist auch der Profi, aber
Ja, ich habe auch
ich
eine alte Holzpinne noch. Also, da bin ich schon anders drauf als du. Nee,
nee,
ich mach's wirklich händisch.
man kann 9 Wegepunkte setzen und dann bist du, glaube ich, so bei 24 Stunden. Also musst du so grob gucken, bis ich das noch verstanden habe, dass man diesen Wegpunkt da auch mit dem dicken Daumen, dann kam das irgendwie. Also das zu bedienen fand ich jetzt nicht so einfach. Aber obwohl ich das schon mal, aber wie gesagt, ich bin letztes Mal, glaube ich, auch mitgesegelt, da war das auch schwieriger. Und jetzt ist das mit diesem Routing-Dings, na,
Du,
egal, ist trotzdem ganz witzig.
ich mach's so, ich meine, da fährt ja immer in eine Richtung. Also nachts fahre ich immer in eine Richtung halt. Aber es ist, ich meine, es macht Spaß, so das Wetter zu beobachten, ein bisschen
Ja,
vorauszuschauen. Und
klar.
ich habe
Ja,
jetzt
und ich sehe dich
gerade,
vor mir.
bitte?
Ich sehe dich vor mir immer. Du bist da irgendwie ganz schön weit im Norden. Ich bin jetzt
Ja,
relativ unten an der
das war ein
Eisgrenze.
ziemlich
Ja.
guter Move, weil wenn du das guckst, ich war praktisch schon an dieser Ideallinie.
Ja.
Und eigentlich hätte mich der perfekte Wind ein bisschen weiter nach Süden gedrückt. Und dann sah ich aber 3 Tage voraus, dass da so eine Flachwind, so eine Schwachwindzone entsteht, die sich bis zur Eisgrenze runterzieht. Da hängen jetzt auch viele drin. Da dachte ich, gut, dann fahre ich jetzt nach Norden und nehme in 3 Tagen da den Wind mit. Und der hat mich jetzt voll erwischt und ich bin heute
So wie John
Morgen.
Le Cam. Der
Genau,
ist da auch oben rumgefahren, oder?
ich bin. Ich glaube, gestern Morgen war ich auf Rang 92.000, jetzt bin ich bei 45.000. Also ich bin echt an viel vorbeigesegelt da oben. Und die nächsten 3 Tage sehen gut aus für mich.
Aber ich glaube, meine sehen auch gut aus. Ich glaube, man muss da unten an. Da unten, du weißt ja auch, die Erde ist ja eine Kugel und unten ist das ein
Der
bisschen
Weg ist kürzer.
kürzer, der Weg. Und das habe ich halt mir einer und fahre ich da unten lang, da muss ich mal sehen.
Kurz
Ich
für alle,
finde aber, was ich
hast du
auch.
Freunde? Also hast du schon,
Nee, ich habe keine
du hast
Freunde
keine
auf
Freunde
Wasser
gemacht
dort.
auf Wasser. Na,
Ich
ich
habe
habe ein paar,
keine
da siehst du in
Freunde.
den grünen Häkchen, da siehst du mir ja auch, ich bei dir auch. Man kann den
Ja.
Leuten ja folgen.
Ja.
Soll ich dir mal Freunde machen? Nessie minus eins, Nessie mit IE, das ist
Ja,
Carsten.
genau,
Ich
genau,
bin
genau.
Moppelkotze.
Das ist
Anja ist auch
verblüffend.
dabei, aber die hat, wir Freiberufler können ja zwischendurch mal sagen, ich guck mal drauf.
Ist sie irgendwo an Land gefahren, oder was?
Nee, die hat dann, weißt du, wenn du 2 Tage gar nicht haltst, dann läufst du halt auch in eine Flaute rein und fährst nur rum.
Ja.
Anja hat jetzt vorgestern gesagt, ich habe die Nase voll von diesem Tamagotchi, was das hier wirklich ist, muss man sagen. Und ich fahre jetzt noch Ramsgate. Die hat überlegt,
Ach.
Mommag oder Ramsgate, das sind so, also wir waren ja vor ein paar Jahren zusammen da in London und sind dann in Ramsgate ausgestiegen, haben dann da auch nochmal Urlaub gemacht, weil das so schön ist, diese Stadt. Und
Cool, da
sie
habe ich
will.
auch schon mal eine WM gesegelt,
Ja,
hier mit
ist
einem
ziemlich cool.
X99, ist wund, aber da hat es aber nur geregnet, das weiß ich auch nicht.
Ja, wir waren bei herrlichstem
Bisschen
Wetter da
Strom.
und wer da mal hinkommt, das Hotel The Oak, direkt am
Okay.
Hafen, ist ein Traum, wirklich.
Ja.
Englischer kann es nicht sein. Da fährt Anja jetzt hin. Ich
Jo.
vermute, ich werde sie nicht sagen, ich vermute, wenn die jetzt die nächsten 2 Tage auch nicht guckt, dann knallt sie irgendwann in Brasilien oben im Nordosten Brasiliens irgendwo von einem Baum oder von einer Palme. Aber die hat keinen Bock mehr
Voll
darauf. Die,
gemein.
nee,
Ja. Ja.
das ist ein Spiel für Freiberufler. Also, oder für, ich
Ja.
weiß nicht, die ganz vorne mitsegeln, da musst du alle 5 Minuten gucken.
Ja, das stimmt. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal ein anderer. Ich weiß, es gibt ja auch viele Deutsche, die da mitfahren, auch teilweise sehr gut. Es gibt ja wirkliche Rankings. Ich mache eher immer dieses Virtual Regatta Inshore. Da gab es ja auch deutsche Meisterschaften. Das ist ja eine ganz andere Art. Und dieses Offshore, wie gesagt, das ist, glaube ich, das letzte Mal bei der letzten Woche. Ich weiß, dass eben von der Community auch richtig gute Offshore-Segler auch, dass die sich da richtig reinfuchsen. Und dann kommt es eben genau, glaube ich, auch darauf an, dass du relativ viel guckst, dass du wirklich dann auch dieses Routing ist da nicht genau genug und dann kannst du da, glaube ich, schon irgendwelche Sachen. Ich habe auch immer so ein, wenn ich dann das Ding aufmache, dann gibt es doch da so ein Smiley und wenn der irgendwie rot ist, dann ist man zu müde oder so. Das verstehe ich aber auch nicht so richtig. Ne? Dann geht, glaube ich, deine Performance irgendwie ein bisschen runter und
Das
nicht.
liegt daran, dass du dieses Autorouting machst.
Ja.
Jeder Halse, jeder Segelwechsel kostet Kraft.
Ah.
Und
Ah,
wenn
okay.
du so einen roten Smiley da hast, dann dauert halt die Halse oder Segelwechsel dauert wesentlich länger. Das heißt, du
Ah,
verlierst in der
verstehe
Zeit.
ich. Ja.
Du kannst es aber auffrischen, deshalb ist es immer gut, wenn man lange Strecken geradeaus fährt, weil dann hast du wieder 100%, kannst du wieder ein paar Halten fahren.
Cool.
Du kannst
Ja.
aber, du hast so ein gewisses Kontingent an Punkten hast du kannst so ein Energy Meal oder ein Energieriegel oder einen Kaffee nehmen, dann geht's wieder hoch.
Echt? Das
Ja
ist
gut,
eigentlich ist echt
die wollen ja Geld
exklusiv.
verdienen. Die müssen
Ja,
ja,
da
das ist
verstehe
ja, steht ja auch
ich.
eine
Ist
Technik
ja auch.
dahinter, muss man
Wie
sagen,
viel sind
ne?
da jetzt bei? 900.000,
Ja, so knapp
800.000?
900.000, ja klar.
Ja, ne? Das
Ja,
ist ja völlig irre. Aber ich habe, was ich einmal geguckt habe, weil ich weiß, früher waren dann bei der letzten Ronny Globe, haben diese virtuellen Segler die realen ewig weit überholt. Das ist jetzt aber nicht der Fall. Also die sind ja, ich glaube, der Beste. Man sieht ja auch die realen Boote da im Feld, der Beste ist, aber ich würde mal sagen, im normalen, gegen die realen Boote so auf eher so bei Boris oder so in der Nähe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall nicht
also
weit, nicht bei Darlene oder vorne bei Simon oder so,
ich liege
sondern ja.
200 Seemeilen vor Jean Le Cam. Der ist auf meiner Höhe.
Ach,
Ja, denn
das ist
ich bin
cool.
besser als Leroy. Das muss ich
Ja,
Nico
nicht
sagen.
schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, genau.
Und der hat bestimmt mehr Energieriegel als ich. Und der hat auch Full
Ja, das
Pack.
glaube ich. Und einen Kaffee hat er. Ja, alles gut.
Ja.
Sehr schön.
Ich glaube, wir sind am Ende
Ja,
dieser Folge.
ja.
Wie gesagt, legt nicht auf oder nicht auflegen. Das ist ja, als ob wir am telefonieren würden. Nicht auflegen,
Richtig.
weil ja, nachdem wir uns verabschiedet haben, kommt Helge noch mit echt guten Tipps für Antifouling. Er hat auch einen guten Produkttipp und das fand ich bemerkenswert, dass man mittlerweile Antifoulings nur verkaufen darf, wenn man einen Schein hat. Aber das erzählt Helge im Anschluss. Carsten, wir hören uns wahrscheinlich am Freitag wieder mit Miku zur Vendée.
Genau.
Und dann bist du vielleicht auch mal ein bisschen weitergekommen bei deiner Regatta.
Ich schau mal.
Mein
Genau.
Sohn sagt immer, Papa ist Bummelletzter, wenn ich drin bin. Bummelletzter finde ich einen schönen Begriff.
Bummeletzer, herrlich.
Und allen vielen Dank fürs Zuhören und bis bald und jetzt kommt
Na.
Helge. Ciao, Carsten.
Jo, tschüss.
Hi Stefan, hier ist Helge. Ja, du hast gefragt, was ist denn eigentlich die beste Antifouling für die Ostsee? Einfache Frage, komplizierte Antwort, weil in der Ostsee gibt es unterschiedliche Bereiche mit unterschiedlich starkem Bewuchsdruck. Selbst an unserer deutschen Ostseeküste gibt es unterschiedliche Bereiche, manchmal innerhalb eines kurzen Bereiches schon ganz besondere Bewuchssituationen. Deshalb ist es natürlich eine Frage, wie sucht man sich das richtige Antifouling aus? Erstens, klar, wir wollen alle nicht mehr so viel Gift reinmachen. Dazu gibt es auch modernere Antifoulings, die haben nicht mehr so viel Gift wie früher. Das Gift, was im Allgemeinen verwendet wird, oder das Biozid, ne, das ist der wichtige Stichpunkt hier, das ist in den meisten Fällen irgendeine Art von Kupferoxid. Diese Sachen wirken im Wasser so, dass Kupferionen freigesetzt werden und dass damit Lebewesen abgetötet werden oder verschreckt werden. Aber letzten Endes ist das eigentlich das Ziel, dass an der Stelle, wo der Bewuchs stattfinden könnte, einfach der keinen Spaß hat, da zu wohnen und zu leben. Und das Thema, was wir alle am meisten hassen, ist, wenn eine Ladung Pocken auf der Oberfläche ist. Die haben natürlich eine sehr große Unebenheit zur Folge. Und wenn es mal so ist, dass man das Boot während eines Larvenfalls zu Wasser bringt, also wenn die Larven sozusagen ausschwärmen, dann hat man ganz viele, viele Millionen Larven dort im Gewässer und die suchen sich einen festen Untergrund. Und dort, wo das Antifouling oder die Antifouling noch nicht so alt ist, ist die Gefahr groß, oder ganz frisch reingesetzt worden ist, ist die Gefahr groß, dass ein Bewuchs trotzdem stattfindet, obwohl man ein biozidhaltiges Antifouling verwendet. Was eine super Alternative zu biozidhaltigen Sachen ist, das sind diese Silikone, allerdings auch nur für Schiffe, die im Prinzip am liebsten im Wasser liegen bleiben. Es gibt biozidfreie Antifoulings, die haben also nicht diese Wirkstoffe, die als Biozid gelten, sehen aber aus wie eine Antifouling-Farbe. Und da kann man natürlich sagen, okay, gibt einen Unterschied, vielleicht kann man damit was machen. Eine gute Anti-Fouling, sag ich mal, die wirklich auch für Langfahrtsegler, die in verschiedenen Revieren sind, die von der Ostsee auch mal für eine längere Zeit in der Nordsee rumfahren, für die würden wir empfehlen, entweder Seahawk Biocop Anti-Fouling, das ist eine Anti-Fouling, die aus Florida kommt, die haben sehr viele Boote, die tatsächlich rund um die Welt fahren und einen langen Bewuchsschutz brauchen. Das Material funktioniert sehr gut, aber auch da kann es dazu kommen, dass Algen sich auf der Oberfläche breit machen und dass man einen Schleimfilm hat, der dann aber nicht so dick wird. Und das funktioniert also wirklich ganz gut. Epiphanes Copper Cruise könnte man auch nehmen. Das ist auch so eine ähnliche Anti-Fouling mit Kupfer. Oxiden als Wirkstoff und eine etwas stärkere Abtragung als bei dem Seahawk. Gut, bei den biozidfreien Antifoulings hätte man Lefant Nautica Hard Echo. Das ist eine relativ harte Beschichtung, aber also noch mit einem bisschen mit einer bisschen selbstschleifenden Oberfläche. Das ist natürlich jetzt nicht die Sache, weil dort keine besonderen echten Biozide drin sind, muss man davon ausgehen, dass ein Bewuchs in der Nordsee zum Beispiel auf jeden Fall stattfindet. Wann genau, kann man nicht sagen, aber innerhalb weniger Wochen wird man dort also Bewuchs haben. Das funktioniert nicht so gut. Epiphanes hätte Foul Away im Binnenbereich, super Zeug, das funktioniert ganz toll. Aber an der Küste eben weniger. Ostsee, da muss man sagen, Lefant wird in der Nähe von Stockholm hergestellt. Die sind an der Ostküste mit den biozidfreien Sachen wunderbar dabei. Aber dieses Nautica gibt es auch als Biozidalternative. Nur das ist dann an der Westküste von Schweden erlaubt. Silikone, diese Silikonbeschichtungen, die man im Do-it-yourself-Bereich bekommen kann, das wäre zum Beispiel B-Free von International. Das funktioniert eigentlich auch ganz prima. Das ist so, dass ein Bewuchs eigentlich keine richtige Haftung an der Oberfläche hat. Und daraus resultiert, dass es bei genügend Fahrt auch wieder abgetragen wird. Oder ich reinige das. Beim Reinigen gibt es noch eine extra Geschichte. Aber da wollen wir heute nicht drauf eingehen. Aber lasst euch nicht irgendwie ins Boxhorn jagen. Biozidhaltige Antifouling ist nicht verboten. Man kann das bekommen. Allerdings wird man von Fachleuten, die insbesondere sich in der Biozidsache auskennen und bei Antifoulings auskennen, dann in einem Beratungsgespräch darauf hingewiesen, wie man es richtig verarbeitet, wie man es abschleift oder wie man damit umgeht mit den Resten, so dass die Umwelt nicht geschädigt wird und dass man selber auch keine Gifte in sich aufnimmt. Also das ist eine gute Sache, das beraten wird. Dauert in diesem Jahr dann vielleicht ein bisschen länger oder im nächsten Jahr ab Januar muss diese Beratung stattfinden. Und das ist natürlich eine Geschichte, wo man sagt, ja, dann weiß ich auch, wie ich ordentlich damit umgehen kann. Finde ich gut. Also kurze Frage, lange Antwort. Viele Möglichkeiten. Es gibt nicht die eine Anti-Fouling. Das ist der wichtigste Punkt. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Erstmal, bis dann. Tschö.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.